Servus und grüß Gott zu einer weiteren Folge der Jackl erzählt Geschichte und Geschichten aus Traunstein und dem Chiemgau. Heute möchte ich euch das zweite Kapitel von Florian Kühnhausers Kriegserinnerungen an den Deutsch-Französischen Krieg, welches mit Bayern macht mobil überschrieben ist, vorlesen. Der erste Sonntag im Juli des Jahres 1870 war ein herrlicher Sommertag und wie immer in freien Stunden hatte ich für Nachmittag mit meinem unzertrennlichen Freunde Leix einen Ausflug geplant. Kannten wir uns doch schon seit 5 Jahren, hatten uns in Leid und Freud stets gegenseitig unterstützt und im gemütlichen München und in Berlin manch tollen Streich ausgeführt. Kein Wunder, wenn wir nun auch im fidelen, lebenslustigen Wien wie Eisen zusammenhielten. Als Treffpunkt war diesmal die Bierhalle zum Heinrichshof am Opernring ausersehen. Die Straßen waren schon sehr belebt und als ich in den Ring einbog, wimmelte es von Menschen. Man konnte kaum vorwärts kommen. Der Wiener ist nun einmal so. An schönen Tagen eilt er hinaus in gottesfreie Natur, um bei einem Seidel Heurigen oder einem Krügel schwächerter Bier gute frische Luft zu genießen. In der Bierhalle angekommen, machte ich zunächst einen Rundgang durch die prächtigen Räume und als ich meinen Freunde noch nicht fand, nahm ich an einem soeben frei werdenden Fenstertisch Platz. Es war interessant, von hier aus das Straßenleben zu beobachten. Nebenbei blätterte ich zerstreut in der neuen freien Presse. Da fiel mir im politischen Teil die fettgedruckte Stelle auf, Zitat, noch nie war der europäische Frieden so gesichert wie jetzt. Diese Worte hatte am 30. Juni der Minister Olivier des damals noch allgegenwärtigen Kaisers Napoleon in der französischen Deputiertenkammer gesprochen. Wenn man Reservist ist und schon im Jahr 1866 außer Kreuz- und Quermärschen bei Bayreuth und Seibottenreuth manch harten, blutigen Strauß mitmachte, hat man ein wenig Vorgeschmack, wie es im Kriege zugeht. Man kann sich denken, welch befriedigenden und erfreulichen Eindruck diese Worte auf mich machten. Umso mehr, als ich ja nach Wien gekommen war, um mich in meinem Berufe noch mehr fortzubilden. Während ich so diesen Gedanken nachhing, klopfte mir auf einmal mein Freund auf die Schultern und begrüßte mich echt wienerisch: Servus, Freundel. Mir scheint gar, du tust politisieren, war sein erstes Wort. Ich erzählte ihm nun das Gelesene und bei uns beiden entwickelte sich ein seltener Humor, so dass wir beschlossen, uns einen guten Tag aufzutun und in den Prater zu gehen. Das Gedränge auf der Ringstraße war uns zu stark. Wir bogen deshalb rechts in den Stadtpark ein, dem Sammelpunkt der feinen Wiener Damenwelt. Ein Wald von Rosen verbreitete angenehmen Duft, an der Teppichgärtnerei weiteten sich unsere Augen, an dem Treiben der Schwäne und Störche im Teiche unterhielten wir uns lange. Doch den Glanzpunkt bildete die feine Damenwelt, die in prachtvollsten Sommertoiletten den Weg entlang auf Mietstühlen Platz genommen hatte. Hier duftete es mehr nach Parfüm als nach Rosen, und manch schelmisch Auge einer Schönen wirkte zündend auf die Vorübergehenden. Auch von uns beiden war es eine kleine Schwäche, dass wir gerade diese Promenade zweimal lustwandelten. Wieder auf der Ringstraße angekommen, wurden wir vom Strom der Menschenmassen fortgerissen. Erst am Praterstand teilte sich der Menschenknäuel in 3 Teile. Das Wiener Praterleben zu schildern, würde hier zu weit führen. Keine europäische Großstadt kann sich in dieser Beziehung mit Wien messen. Der Wiener Praterplatz ist ein Tummelplatz für Jung und Alt, Reich und Arm. Alles kann dort dem Vergnügen huldigen und jeder nach seiner Art. Den Glanzpunkt jedoch bildeten die schmucken Kostüme der verschiedenen österreichischen Nationalitäten. Ein Bild, wie es bunter und farbenreicher nirgends zu finden ist. In diesem Chaos suchten und fanden wir unser Vergnügen und haben die Friedensversicherung Oliviers mehr als zu viel gefeiert. tätig und fleißig im Berufe, war die nächste Woche vergangen. Und ein Ausflug nach Schloss Laxenburg, Mödling und die Brühl entschädigte uns hinreichend für die Strapazen der Arbeit. Die Tagesblätter aber brachten kriegerische Artikel, die von Tag zu Tag ernster wurden. Die Friedensversicherungen des französischen Ministers schienen in die Brüche zu gehen. Dennoch war ich und mein Freund am Sonntag, 17. Juli, morgens 6 Uhr schon auf dem Weg der Nussdorfer Linie zu, da wir einen Ausflug nach dem Kahlen Berge und Kloster Neuburg geplant hatten. Damals ahnte ich nicht, dass dies für mich ein Übungsmarsch werden sollte, dass ich über 8 Tage zu gleicher Stunde feldmäßig ausgerüstet von München nach dem Lager Lechfeld ausmarschieren würde. Auf Schusters Rappen erstiegen wir des Berges Höhen, denn damals ging noch keine Zahnradbahn auf den Kahlen Berg. Und jeder Aussichtspunkt wurde als kleine Rast benutzt. Oben angekommen fanden wir eine kleine Tischgesellschaft, die uns aus den Zeitungen mitteilte, dass ein Krieg unvermeidbar sei. Selten bietet eine Großstadt einen so grandiosen Anblick wie Wien vom Kahlen Berge aus. Mit seinem endlosen Häusermeer, den vielen Türmen, aus der Mitte der mächtige Stephansturm wie ein treuer Wächter emporragt. Einem Silberfaden gleich schlängelt sich die Donau durch die herrliche Auen und üppigen Kornfelder nach Pressburg hinunter, dessen Burgruine noch deutlich sichtbar ist. Das ganze Marchfeld bis zu den Karpaten und die steirischen Alpen sind dem freien Blicke offen. Auch geschichtlich ist der Kahlenberg berühmt und gerade die damaligen kriegerischen Artikel der Tagesblätter waren dazu angetan, Gedanken über vergangene Zeiten wachzurufen. Der Polenkönig Sobieski und andere Führer der verbündeten Armeen flehten dort oben im Kirchlein um Schutz der Waffen vor der Türkenschlacht am 3. September 1683. Von dort aus wurde dem stark bedrängten Wien mit Raketen verkündigt, dass Hilfe nahe sei. Im Geiste sahen wir zu unseren Füßen im Tale das Schlachtgetümmel und wie Wien zu einem entscheidenden Ausfall seine Tore öffnete. Auch die Schlachtfelder von Aspern und Wagram des Jahres 1809 sind in nächster Nähe. Und in unserer Fantasie glaubten wir im Pulverdampf die Attacke der Liechtenstein-Husaren zu sehen, wie sie ihren Führer vor feindlichen Klingen schützten und wie nun für deren tapfere Taten vom Siegestein, dem höchsten Gipfel des Wiener Waldes, der Husarentempel herüberglänzt. Korneuburg und Blumenau erinnerten an das Jahr 1866, denn bis dahin waren die Preußen bereits vorgedrungen und bedrohten Wien. Nach solchen Betrachtungen und in der gehobensten Gemütsstimmung verließen wir diesen so herrlichen Aussichtspunkt. Der Abstieg geht anfangs durch schattige Buchenwaldungen, bald jedoch kamen wir in den Bereich üppiger Weinberge. Die Strahlen der Mittagssonne setzten uns stark zu, sodass wir schweißtriefend Kloster Neuburg erreichten. Dort besichtigten wir zuerst das große Augustiner Chorherrnstift mit dem palastähnlichen Abteigebäude und der stilvollen Kirche. Kloster Neuburg ist eins der reichsten Klöster von Österreich. Im Konventgarten ließen wir uns eine Flasche echten Kloster Neuburgers prächtig schmecken. Dort trafen wir auch eine nette Tischgesellschaft und sprachen von diesem und jenem. Seitwärts saßen mehrere österreichische Offiziere, deren Uniform nach vom Pionierkorps. Während wir uns so gemütlich unterhielten, kam hastigen Schritts ein Offizier in den Garten und machte salutierend den anwesenden Kollegen die Meldung: Meine Herren, Frankreich hat den Krieg erklärt. Bravo, bravo, schallte es zu uns herüber und die Herren füllten ihre Gläser und tranken auf das Wohl und Waffenglück Frankreichs. Ich war momentan außer Fassung. Das Blut stieg mir in den Kopf und ich hatte lange mit mir selbst zu kämpfen. Da füllte auch ich mein und meines Freundes Glas und trank auf das Wohl Deutsch, nein, dies getraute ich mir gar nicht zu sagen, auf das Wohl Bayerns. Die Stimmung in unserer Gesellschaft war nun eine sehr geteilte. Man konnte es den Österreichern, besonders den Herren Offizieren, nicht verübeln, wenn sie preußenfeindlich waren, denn die Wunden von 1866 waren noch nicht vernarrt. Um mir in meiner ersten Aufregung keine Unannehmlichkeiten zuzuziehen, zog ich es vor, den Rückweg anzutreten. Wir bestiegen in Nussdorf einen kleinen Dampfer, den wir am Franz-Josef-Kai wieder verließen. Im nächsten Kaffeehaus las ich in den neuesten Tagesblättern zwar die Kriegserklärung an Preußen und dessen Mobilmachung, indes war über die Haltung Süddeutschlands und speziell Bayerns noch nichts entschieden. Nun verfiel ich auf den Gedanken, zur Börse zu gehen, da dort die neuesten Telegramme zuerst bekannt wurden. Nur schwer konnte ich mich vordrängen und wirklich las ich die Worte »Bayern macht mobil«. Auf mich machte dieses Telegramm einen gewaltigen Eindruck. Erfasste ich doch sofort die Tragweite dieser Worte. Noch einmal und immer wieder las ich dieselben, aber es war nichts daran zu ändern. In meinem Innern ging ein schwerer Kampf vor. Wusste ich doch zu gut, was es heißt, in den Krieg ziehen, vom Jahr 1866 her. Und jetzt gegen einen so mächtigen, gefürchteten Gegner. Für einen, der kein Berufssoldat war, ist dies gewiss verzeihlich. Der Gedanke, wieder aus dem Berufe, dem Geschäfte gerissen zu werden, Wien, das ich nun so lieb gewonnen hatte, verlassen zu müssen, wirkte niederdrückend auf mein Gemüt. Doch die Liebe zum Vaterland erwachte, auch das Soldatenblut fing in meinen Adern zu rollen an und es dauerte nicht lange, da war der Entschluss fertig, gleich morgen abzureisen, um mich bei der Fahne zu stellen. Mit diesem festen Vorhaben verließ ich die Börse auf dem Kohlmarkte, einer der belebtesten Straßen Wiens, zog es mich unwillkürlich in eine bekannte Weinstube, um dort mein Abendbrot zu nehmen und von Bekannten, die zuverlässig dort zu finden waren, mich zu verabschieden. Die anwesenden Stammgäste, echte Weinbeißer, politisierten über die Tagesnachrichten und ich hatte Gelegenheit, Kraftausdrücke zu hören, die ihre Gesinnung vollsten Ausdruck verliehen. Zum Beispiel: Diesmal bekommen Sie Schläge, die Herren Preußen. Diesmal wird's Donnerwetter gewaltig einschlagen in Ihre Blitzableiter. Und den dummen Bayern geschieht es gerade recht, wenn Sie mitgehen. Für mich war das gerade nicht schmeichelhaft. Anstatt zu opponieren, schimpfte ich mit. Groß war aber die Überraschung, als ich vom Wirte und meinem Bekannten Abschied nahm und den Zweck meiner Reise bekannt gab. Vom Gehen war nun keine Rede mehr. Wein vom Besten wurde aufgetragen und bald klirrten die Gläser auf das Wohl des Todeskandidaten, wie sie mich nannten. Toll ging es noch her und es war spät geworden, als ich von Glückwünschen meiner Bekannten überhäuft, stark angeheitert das Lokal verließ und etwas unsicher meinem Quartier zusteuerte. Am nächsten Morgen war mein erster Gang zur Bayerischen Gesandtschaft, um mich zu überzeugen, ob die Sache auch wirklich so brisant sei. Zu meiner größten Überraschung bekam ich zur Antwort, die Gesandtschaft sei noch ohne Instruktion. Glaubte diese, ich würde um Unterstützung zur freien Rückfahrt nachsuchen? Oder war dem wirklich so? Mir war dies unerklärlich. Jetzt ging ich zu meinem Prinzipale, der schon ahnte, was im Spiel sei, da ich doch sonst pünktlich im Geschäfte war. Nach kurzer Rücksprache machte mir derselbe die verschiedensten Gegenvorschläge und meinte, ich solle mein Leben nicht riskieren, da wir Bayern doch nur das Werkzeug der in Österreich so verhassten Preußen seien. Bei seinem Onkel im Ungarnlande hatte er mir unter falschem Namen eine Stelle zugedacht, und als dies nicht zog, sprach er von einer schönen, heiratsfähigen Nichte. Ausreißer? Deserteur? Nein, nein. Dieser Name sollte meine achtbare Familie nicht schänden. Ich bedankte mich für die freundliche, liebenswürdige Behandlung, die mir bei ihm zuteil geworden war, und verließ, begleitet von einem aufrichtigen Glück auf, sein Haus. Von Frankreich aus habe ich meinem unvergesslichen Prinzipale manche Nachricht zukommen lassen. Mein Entschluss war und blieb fest. Tagsüber besuchte ich noch verschiedene Freunde und Bekannte und ordnete meinen Koffer sowie sonstiges Reisegepäck. Da ich bei einem Reiseclub beteiligt war und ernstliche Krankheit oder Militärfall zur Behebung der Einlagen berechtigten, bekam ich von da eine anständige Summe heraus. Doch statt Graz, Triest, Venedig, Mailand oder über den Brenner hieß mein Reiseziel nun Paris. Jetzt war ich frank und frei. Einen Herzensbund hatte ich nicht und sollte doch noch einen großen Kampf beim Abschied mit den beiden Kindern meines Quartierherrn haben. Diese waren mir ungemein zugetan und anhänglich. Hatte ich sie doch viel beschenkt und mit ihnen gespielt. Besonders die kleine Bertha herzte und halste mich heftig beim Abschied und meinte kindlich naiv, sie werde viel, viel für mich beten, damit mir die bösen Franzosen nichts tun. Während der sonst so muntere Gustl trotzig sprach, wenn ich nur auch schon groß wäre, damit ich auch Franzosen erschießen könnte. Mit wahrem Gottvertrauen verließ ich die mir so lieb gewordene Wohnung, da ich dort eine so unschuldige Fürbitterin hatte. Außer der Maria-Hilfer-Linie, vis-à-vis vom Westbahnhof im Gasthaus zur alten Hühnersteige, hatte ich mehrere Bekannte für abends zu einem kleinen Abschied bestellt. Alle kamen. Lustig ging es her und manches Bravourstückchen wurde noch aufgetischt, das wir im jugendlichen Übermut lieferten. Der Zufall wollte es, dass noch mehrere deutsche Reservisten, zumeist Württemberger und Badenser, dorthin kamen, die das gleiche Reiseziel hatten und freudig als Kriegskameraden begrüßt wurden. Der Wein tat seine Wirkung. Bald klirrten die Gläser auf deutsches Waffenglück, die Wacht am Rhein wurde angestimmt, wodurch wir die Aufmerksamkeit der Gäste dieses großen Gartenlokals auf uns lenkten. Es war gut, dass die Zeit zum Aufbruch kam, sonst hätte es sicherlich noch eine solenne Keilerei gegeben, denn die Volksstimmung in Wien war entschieden franzosenfreundlich. Der Abschied auf dem Bahnhofe war kurz, die Zeit erlaubte es nicht mehr. Ein kräftiger Händedruck und begleitet von den besten Wünschen auf ein glückliches Wiedersehen bestieg ich den Waggon. Ein Signal und wir sahen uns zwei folgenschwere Jahre nicht mehr. Fort ging's hinaus in die dunkle Nacht. In einer Ecke lehnend zogen schwere Gedanken durch meinen Kopf. Wie wäre es so schön gewesen im gemütlichen, lebensfrohen Wien? Doch es sollte nicht sein. Die Vorsehung bestimmte es anders. Ein Kriegsknecht musste ich werden und einer großen Lebensprüfung entgegengehen. So wird man herausgerissen aus seiner Lebensstellung. Man nennt es meistens Unglück. In vielen Fällen ist es nur eine Prüfung, ein Übergang zum wirklichen Glück. Im nächsten Kapitel erfahren wir dann, wie Florian Kühnhauser nach Tettenhausen heimkommt und wie er von dort dann ausrücken muss und nach Lager Lechfeld kommt. Das war's für heute bei Der Jackl erzählt, Geschichte und Geschichten aus Traunstein und dem Chiemgau. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und bleiben Sie mir gewogen.